Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das ist ein schönes Wort, ein Lechzen. Man spürt richtig die riesengroße Sehnsucht, die in dem steckt, was dieser Beter da sagt und singt. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema dieses Sonntags: Gott lieben mit Herz und Seele. Eigentlich ist das Thema dieser Reihe ja ein bisschen größer und länger, und wir gucken uns mal diesen Vers an, der als Grundlage da ist für die ganze Predigtreihe. Wir wollen in den nächsten Wochen durchbuchstabieren das, was Jesus als größtes Gebot mitgegeben hat. Da heißt es in einem Zwiegespräch: Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Da liest man so schnell mal drüber weg, und da steckt so unglaublich viel drin. Und deswegen haben wir uns gesagt, dieser Vers ist mehr als eine Predigt wert, und wir wollen es Stück für Stück durchbuchstabieren. Und heute wollen wir quasi die Lupe mal auf diese ersten beiden Attribute setzen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Da muss man erst mal drüber nachdenken, was ist das denn eigentlich so genau? Das Herz und die Seele. Ist das Herz so rosarot und Zuckerguss? So irgendwie niedlich und süß und Herzchen hier und Herzchen dort? Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie nichts Niedliches und Süßes, sondern sie meint ganz kraftvoll die Mitte der Person. Das, was wirklich im Zentrum unseres Lebens sitzt und was uns beim Herzen oft gar nicht so vertraut ist. Für die Menschen zu biblischen Zeiten saß auch der Verstand im Herzen. Aber für den haben wir dann nächste Woche nochmal ausgiebig Zeit, den werden wir heute nicht vertiefen. Aber dieses ganze Zusammenspiel, das Fühlen, das Wollen und der Verstand, das macht das Herz aus. Das Fühlen auch, ja, die Gefühle, die Emotionen, das Wollen, die Entscheidungsfähigkeit und das Denken. Und dass das alles so dicht beieinander sitzt, das macht es schon auch sehr ganz, sehr spannend und macht aus, dass wirklich so der ganze Mensch einbezogen ist in dieses Gottlieben. Das Herz mitten im Zentrum unseres Seins. Das soll Gott lieben. Und die Seele? Was ist die Seele? Im Hebräischen steht da das Wort Nefesh. Und das kann man verschieden übersetzen. Da kann man Seele zu sagen. Man kann dazu aber auch Kehle sagen. Genau das gleiche Wort. Und ich finde, das macht etwas von dem deutlich, was in der Kehle so drinsteckt. In unserem Hals läuft ganz viel durch, ganz viel Gutes. Leckeres Essen geht da rein, der Atem fließt da durch, vielleicht trinken wir was Schönes. Und das ist so voll der Genuss, den wir da erleben in unserer Kehle. Auch die ganze Weite des Lebens, wenn der Atem fließt, wenn wir frei atmen können. Es kann ein Ort ganz großer Befriedigung und Lebenslust sein. Und gleichzeitig kann da auch ganz viel Bedürftigkeit sitzen. Angst, Enge, der sprichwörtliche Kloß im Hals, wenn es einem fast die Kehle zuschnürt. Oder auch einfach Hunger. Durst, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Alle unterschiedlichen Facetten des menschlichen Seins können wir hier an dieser Stelle spüren. Und von daher finde ich es faszinierend, dass das so dicht beieinander liegt. Schmachten und jauchzen. In einem Vers fand ich das so zusammengestellt und fand das so faszinierend. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Das steht in Psalm 84, Vers 3 nach der Elberfelder Übersetzung. Und da ist die Seele drin und das Herz drin, sogar auch der Leib, der irgendwie auch mit dazugehört. Und es ist, stecken beide Extreme drin. Das Schmachten, das Warten, das Sehnen, das Unerfüllte, aber auch das Jauchzen, die Begeisterung, die Lebensfreude, alles, was da ist. Es sehnt sich, es schmachtet und sie jauchzen. All das ist mit dabei, wenn wir vor Gott sind. Und als ich dann weitergelesen habe in diesem Psalm und auch das Lied im Hinterkopf hatte, was wir gerade gesungen haben, habe ich gedacht, da ist tierisch was los in unserer Seele. Tierisch was los. Da hatten wir zum Beispiel den Hirsch, von dem wir gerade gesungen haben. Ja, der Hirsch, der schreit nach frischem Wasser. Und in diesem Psalm 84, den ich gerade einen Vers daraus vorgelesen habe, geht es dann gleich weiter. Der Vogel hat sein Haus gefunden. Der Vogel hat eine Heimat bei Gott gefunden. Deine Altäre, Gott, dein Haus, das ist der Ort, wo ich sein will. Geborgenheit erleben bei Gott im Bild dieses Vogels. Oder die hier. Hüpfen wie die Mastkälber. Auch das kommt in der Bibel vor. So beglückt zu sein von dem, was Gott tut, dass man springt wie ein junges Kalb in all seiner Ungelenkigkeit und Unvernunft. Auch das macht unsere Seele manchmal. Aber nicht immer ist es so schön und so fröhlich. Auch ganz andere Gefühle kommen da in den Psalmen zur Sprache. Von einem Käuzchen ist in Psalm 102 die Rede. Ein einsames Käuzchen in den Ruinen. Das klingt schon sehr bedrückend. Da betet einer, der wirklich in dem Moment nicht mehr weiter weiß, der an seine Grenzen kommt und der sich in einer Umgebung fühlt, die überhaupt nicht förderlich ist. In Ruinen, wie soll man sich da freuen? Tja, und einmal gibt es sogar einen Beter im Psalm 73, der sich an eine schwierige Phase in seinem Glauben erinnert und dann sagt, Gott, ich war wie ein Rindvieh vor dir. Also eine ganz große Breite. Es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wer Lust hat, da mal weiter suchen zu gehen, welche Tiere es noch alle gibt in der Bibel und in den Psalmen, der wird sicher noch manches andere finden. Aber das macht ja auch deutlich, dieses Tierische, dass da etwas ganz Ursprüngliches ist. Etwas, was gar nicht erst über unseren Kopf durchgeht. So wie wir manchmal vielleicht auch sagen, ich werde zum Elch. Oder ich komme aus dem Hamsterrad nicht raus. Das sind alles so Bilder, die sehr elementar sind, die sehr einfach sind, aber die uns etwas, eine Botschaft übermitteln. Und wo wir merken, da haben wir etwas vielleicht noch gar nicht ganz verstanden, aber wir haben schon ein Bild dafür. Und es sind übrigens nicht nur Tiere, diese Bilder. Es gibt auch viele andere Bilder, in denen sich die Seele ausdrückt. Da betet einer zu Gott, du bist meine Burg. Was ist das für ein starkes Bild? Dicke Mauern, gut befestigt. Das heißt, Gott, bei dir bin ich in Sicherheit. Manche nennen es auch eine Festung. Oder andere beschreiben die Erfahrung, du hast mich in die Weite geführt. Du hast mich herausgerissen, in die Weite geführt. Ich kann wieder frei atmen. Was für eine Erfahrung der Seele. Da wird die Begeisterung ausgedrückt, die sich fast im Schmecken äußert. Deine Worte sind süßer als Honig. Die schmecken mir einfach wunderbar. Oder auch die andere Seite. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. ich habe das Gefühl, ich hänge nicht mehr zusammen. Ich habe nicht nur Risse, sondern es passt alles nicht mehr zusammen. Es ist zerbrochen in meinem Leben. Oder ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Ganz starke Worte, und wenn wir sie hören, merken wir, sie rühren etwas in uns an. Das könnten wir vielleicht manchmal gar nicht erklären. Da ist unser Verstand noch gar nicht beteiligt, aber trotzdem merken wir, das findet eine Resonanz bei uns, und wir merken, ja, genau das, so ist es gerade bei mir. So toll, so begeisternd oder so kaputt, so sehnsüchtig. Ich habe schon etwas erfahren über meine Sinne, über meinen Körper und versuche es zum Ausdruck zu bringen. An so einer Stelle denke ich dann schnell, hoppla, muss ich da jetzt nicht aufpassen, dass mein Glaube nicht irgendwie zu gefühlsduselig wird, Hauptsache irgendwie emotional. Ich weiß nicht, manchen wird es vielleicht wie mir gehen. Ich habe dieses Bild aus den vier geistlichen Gesetzen so oft im Hinterkopf, wo ganz deutlich wird, aha, erst kommt es auf die Fakten an und den Glauben und das Gefühl, das kann irgendwo da hinten mitfahren. Aber verlass dich bloß nicht auf deine Gefühle. Wie ist das mit den Gefühlen und unserem Glauben? Oh, ich gehe nochmal zurück. Wie ist das mit den Gefühlen und unserem Glauben? Ich glaube, man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen, was die Gefühle angeht. Gefühle gehören zu unserem Menschsein. Gott hat uns gemacht mit all den Gefühlen und Emotionen. Und deshalb hat er das auch gut gemacht. Wenn wir gut gemacht sind und die Gefühle sind dabei, dann sind auch die Gefühle gut gemeint und gut von Gott gedacht. Und sie sind sicher nicht immer der Maßstab, aber sie sind ein wichtiger Indikator, ein wichtiger Hinweis für das, was in uns los ist, vielleicht auch für das, wo es klemmt. Wenn wir immer über die Gefühle hinweggehen, wenn wir immer nur denken, Zähne zusammenbeißen, durch, wir schaffen das schon irgendwie und ich habe es verstanden, es geht mir völlig gegen den Strich, aber ich mache jetzt einfach, dann werden wir auf Dauer nicht wirklich glücklich werden, dann werden wir auch nicht wirklich gesund und heil leben können. Auf der anderen Seite, wenn wir nur nach bestimmten Gefühlen suchen und sagen, ach, es muss mir gut gehen, und wenn es mir nicht gut geht, kann irgendwas nicht stimmen. Oder wenn wir auch vielleicht in Gottesbegegnungen reingehen mit so einer Vorgabe innerlich im Kopf, wenn sich's gut anfühlt, muss es Gott sein. Und danach suche ich, dass es sich gut anfühlt, dann ist das zu wenig. Weil es gibt auch Begegnungen mit Gott, die sind ernüchternd, die sind konfrontierend, die fühlen sich nicht gut an oder die gehen nicht so schnell, die brauchen Zeit. Und wenn wir nur nach bestimmten Gefühlen suchen, dann bleiben wir unreif in unserem Glauben. Ich glaube, ein reifer Umgang mit den Gefühlen ist es, sie ernst zu nehmen, sie sehr wach wahrzunehmen und gucken, was ist da? Und dann aber auch zu gucken, und wie will ich damit umgehen? Ich bin kein Sklave meiner Gefühle. Ich kann auch immer wieder gucken, was mache ich damit? Und da dachte ich an einen Bibelvers, wo ein Psalmbeter wirklich mit seiner Seele spricht. Er sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Dieser Mensch ist Seele und Herz. Und diese Seele ist bedrückt, die stöhnt, der geht es gar nicht gut. Und das ist in seinem Innern da. Und er nimmt es wahr und er geht nicht drüber weg. Er sagt, ja, so ist das. Ich stöhne, ich bin verzweifelt. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Und gleichzeitig übernimmt er Verantwortung. Und er sagt, ich will mich jetzt nicht einfach diesem Frust und dieser Angst und diesen negativen Gefühlen hingeben und mich ihnen ausliefern, sondern ich will meine Seele erinnern. Es gibt noch etwas anders. Ich will mich daran erinnern, Gott hat in meinem Leben schon gehandelt und er kann wieder handeln. Und so übernimmt er Verantwortung für seine Seele. Ja, sie ist ein wichtiger Teil seines Lebens, aber es ist gleichzeitig auch wichtig, mit ihr im Gespräch zu sein. Eine riesige Fülle von dem, was in Herz und Seele drin steckt. Und nun heißt es in unserem Bibeltext: Du sollst Gott, den Herrn, lieben von deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Gott lieben mit all dem. Also, dass Gott mich liebt mit all dem, ist ja schon mal eine gute Botschaft. Dass er mich liebt mit meinen Ups und Downs, dass er mich liebt in meinen Höhenflügen und in meiner Verzweiflung, dass ich in all dem von ihm geliebt bin, das ist wichtig und gut. Aber hier geht es ja um das Umgekehrte. Ich soll Gott lieben und darf Gott lieben mit all dem. Wie geht das? Wie kann das aussehen? Gott lieben mit einem glücklichen Lachen, weil wir etwas Schönes geschenkt bekommen haben? Ich glaube, das geht leicht. Wenn wir merken, Gott hat uns beschenkt, zu sagen, danke, Halleluja, ich bin dir so dankbar. Das ist Ausdruck der Liebe. Das liegt auf der Hand. Oder da, wo wir aufatmen können, wo wir merken, ja, es hat sich etwas gelöst, es hat sich etwas gewendet und ich gebe Gott dafür meine Liebe, meinen Dank, meine Begeisterung zurück. Aber Gott lieben mit dem Kloß im Hals? Gott lieben mit dem steckengebliebenen Schrei in meiner Kehle? Ja, auch damit Gott lieben. In dem Moment, wo ich auch das, wie die Psalmbeter, zu Gott bringe, zeige ich ihm, ich habe Vertrauen zu dir. Dieses Vertrauen ist Ausdruck der Liebe. So wie ein Kind mit einem kaputten Spielzeug zu Mama oder Papa kommt und sagt, oh, was mache ich jetzt? Und sich darauf verlässt, Mama oder Papa wird das in Ordnung bringen. Und für die Eltern das einfach ein ganz großer Beweis auch des Vertrauens und der Liebe ist. Und insofern auch da, wo wir mit dem Kloß im Hals, mit dem Schrei auf den Lippen zu Gott kommen, ist es ein Ausdruck von Vertrauen. Wir dürfen zu ihm kommen mit dem guten Tropfen auf der Zunge und der Begeisterung darüber, aber auch mit dem Hunger und dem Durst unserer Seele. Wir müssen ihm nicht beweisen, dass wir ganz toll sind im Glauben, damit wir ihn lieben. Sondern wir lieben ihn auch damit, dass wir ihm sagen, ich krieg's gerade gar nicht hin. Aber ich will trotzdem bei dir bleiben und ich will trotzdem zu dir kommen und ich will trotzdem in Beziehung zu dir sein. Gott lieben mit unserem Willen, indem wir an manchen Stellen sagen, ja, Jesus, ja, du hast mir das aufs Herz gelegt, ich will das, ich mach das, ich gehe los. Ich warte nicht länger. Und Gott lieben mit unserem Unwillen? Ja, ich glaube auch, mit unserem Unwillen sind wir bei Gott richtig. Denn wenn ich mir überlege, in dem Moment, wo ich wirklich zu Gott gehe und sage, ich will das nicht, komme ich doch in ein Gespräch. Das ist anders, als wenn ich mich in meinem Unwillen irgendwie so leise aus dem Staub mache und verschwinde und merkt Gott hoffentlich gar nicht, dass ich nicht will. Ja, er merkt es ja doch. Und deswegen ist es besser zu sagen, ja Gott, ich lobe dich auch mit meinem Unwillen und ich liebe dich auch mit meinem Unwillen. Ich will das nicht, was du willst und trotzdem komme ich nicht von dir los. Und in dem Moment kann etwas weitergehen. In dem Moment passiert etwas in der Beziehung, was nicht passieren würde, wenn wir uns mit unserem Unwillen einfach aus dem Staub machen wollen. Und all die inneren Tiere, die wir eben vorhin gesehen haben, ja, auch die sind willkommen vor Gott. Sogar der innere Schweinehund. Ich glaube, auch der hat es manchmal nötig, zu Gott gebracht zu werden. Und immer wieder, ihm das auch zu sagen. Ich würde so gern, aber ich schaffe es nicht. Ich bleibe hinter dem zurück, was ich eigentlich will. Und auch der innere Schweinehund darf beten. Du sollst Gott, den Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Gott lieben mit Herz und Seele. Ich mag dieses Logo, was uns gemacht worden ist für diese 4 Wochen. Auch wenn sich das mit Herz und Seele von Woche zu Woche zu anderen Worten verändern wird. Aber dass dieses Gott lieben ja so ein bisschen gebrochen dasteht. Das ist keine glatte Schrift. Das ist etwas, das ist noch nicht fertig. Das kriegen wir immer nur ansatzweise hin, aber wir können dran lernen und üben. Und das wünsche ich mir und uns, dass wir uns in diesen 4 Wochen wirklich daran machen, Liebe zu üben. Liebe zu Gott zu üben. Als Geliebte von ihm. Liebe zu üben in aller Unvollkommenheit. So wie es ist. Mit Herz und Seele. Mit allen Emotionen, die da sein dürfen. In die Höhe, in die Tiefe. Und dann gibt es vielleicht manchmal die Momente, wo wir ganz ruhig werden. Und auch das können wir in dem Psalm nachlesen. Still geworden ist meine Seele wie ein Kind an der Brust seiner Mutter. Das sind dann die Momente, wo die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott so zusammenkommt, dass wir wirklich darin ruhen und darin baden können. Das ist nicht immer so. Aber dass es solche Momente auch zwischendurch immer wieder gibt, wo wir einfach still sein können in der Liebe Gottes und in unserer Liebe zu Gott, das wünsche ich uns. Amen.